Das ist auch interessant, ne? Also den Kissenbezug soll man wirklich häufig wechseln, ne?
Ja, das Handy desinfizieren. Auch da denken viele nicht täglich dran. Auch ich jetzt gerade, wo ich dir das zeige, erinnere mich daran, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht.
Ja, das ist eine gute Idee. Würde ich gleich mal machen.
Also solche Kleinigkeiten. Und damit wird es schon etwas besser, aber eine richtige Akne kann man nachher nur mit rezeptpflichtigen Inhaltsstoffen tatsächlich gut behandeln, bis man danach wieder umstellt, der Hormonhaushalt sich reguliert hat und dann verschwindet es meistens auch wieder.
Hallo, das ist 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kelea. Du hast 1000 Fragen rund um die Schwangerschaft, aber wenig Zeit zu lesen, oder du bekommst unzählige ungebetene Tipps, aber weißt nicht, was für dich passend ist? Dann bist du hier genau richtig. Wir wollen, dass du deine Schwangerschaft entspannt und sorglos genießen kannst und du zuversichtlich auf die Geburt blickst. Mein Name ist Sarah Mückenburg. Ich bin Mitgründerin von der Kelea Schwangerschafts-App und zweifache Mama. In diesem Podcast spreche ich mit ausgewählten Experten über die wichtigsten Themen in der Schwangerschaft. Welche Mama kennt das nicht? Während der Schwangerschaft hast du dichtes Haar und den Superglow, rosige Wangen und du fühlst dich vielleicht sogar ein bisschen sinnlich. Und nach der Geburt ist es eher so, du hast Augenringe vom Schlafmangel, vielleicht ein paar Dehnungsstreifen und dazu geht auch noch die wunderbare Haarpracht flöten. Was kannst du tun, um dich nach der Geburt in der eigenen Haut wieder wohlzufühlen und nicht für den Rest deines Lebens mit einem Messi-Bun herumlaufen zu müssen? Diese Fragen beantwortet mir heute Dr. Med Alice Martin, Dermatologin und Mitgründerin der App Dermanostik, die eine digitale Beratung durch erfahrene Hautärztinnen anbietet. Herzlich willkommen, liebe Alice.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben ja schon in einer anderen Episode zum Thema Haut in der Schwangerschaft gesprochen. Jetzt nach der Geburt mit all dem Hormonchaos treten möglicherweise wieder neue Beschwerden auf.
Das stimmt.
Welche sind die häufigsten Hautprobleme, die noch in oder nach der Schwangerschaft auftreten können und wie kommt das?
Ja, also in der Schwangerschaft gibt es ja einen kompletten Umschwung, hormonell gesehen, und der hat große Auswirkungen auch auf die Haut. Man weiß ja, der weibliche Zyklus, allein da merkt man schon Schwankungen. Was wir insgesamt bemerken, ist, dass das Haarwachstum in der Schwangerschaft ganz toll ist. Es gibt auch einen sogenannten Glow der Haut. Dadurch, dass wir Wassereinlagerungen haben, verschwinden kleine Knitterfältchen. Das ist ein schöner positiver Effekt.
Absolut.
Jetzt kann man aber natürlich auf der anderen Seite sagen, nach der Schwangerschaft haben viele Frauen plötzlich einen massiven Haarausfall, was daran liegt, dass plötzlich das Östrogen, also überhaupt, wir haben einen Umschwung, eine Veränderung des Hormonhaushaltes und wir haben eine Änderung unserer Haarzyklusphasen. Vorher sind die meisten Haare in der sogenannten Anagenphase, sprich sie wachsen und danach sind sie plötzlich in der Katagen- und Telogenphase, also in der Veränderungs- und Ausfallsphase. Das reguliert sich aber in der Regel nach 9 bis 12 Monaten und bis die Haare dann wieder so lang sind wie ganz am Anfang, das dauert einige Jahre. Deswegen berichten Frauen, ich hatte unmittelbar nach der Schwangerschaft ganz starken Haarausfall, aber ein paar Jahre später war alles wieder gut. In Wirklichkeit ist es ein paar Monate später wieder meistens gut, aber bis die Haare nachwachsen und man das sieht, dauert es eben. Also das sind so die.
Da kann man auch gar nichts machen.
Also ja, was kann man machen? Viele machen optisch, dass sie die Haare schneiden und kürzen. Tatsächlich ist es so, man kann nicht so viel machen, weil durch die hormonelle Umstellung, wir wollen ja unseren Körper nicht hormonell gesehen weiter in einer Schwangerschaft halten oder dass der Körper denkt, wir sind noch weiterhin schwanger, nur damit die Haare gut wachsen. Das wollen wir nicht. Was man schon machen kann, ist, viele Frauen nehmen anschließend die Pille, weil sie nicht wieder schwanger werden wollen, natürlich in Rücksprache mit dem Gynäkologen. Damit kann man ein bisschen vom Hormonhaushalt sagen, ich substituiere ja Östrogene, Gestagene, damit wachsen die Haare auch wieder besser. Aber auch da.
Ganz kurz, aber darf man die Pille überhaupt in der Stillzeit denn schon nehmen?
Nein, nein. Nee. In der Stillzeit nicht. Wenn wir jetzt sagen, nach den 3 Monaten, viele Frauen stillen ja nur 3 Monate und sagen, danach wollen sie die Pille nehmen. Deswegen sage ich, in Rücksprache mit dem Gynäkologen, lohnt sich aber für die Haare nicht. Also die Pille zu nehmen für eine gute Haut und für tolle Haare, lieber setzt man auf eine ausgewogene Ernährung. Sprich, dass man schaut, ich kann viele Präparate nehmen. Nehmen wir jetzt mal Soja, ja, die haben ja ähnliche Wirkungen. Ich kann gucken, dass ich biotinhaltige Präparate, Vitamin B6, aber auch, oder Vitamin H, zu mir nähe. Ich kann schauen, dass ich eine gute Kopfpflege betreibe, Kopfmassagen, Achtsamkeit. Also über diese ganzen, und jetzt sprechen wir über die Entbindung. Nach der Entbindung geht ja der Stress erst manchmal auch los, weil man nicht mehr so gut schläft. Deswegen, ich kann nur die Frauen ermutigen, wenn man nach der Schwangerschaft, und viele leiden sehr darunter, dass man das auch ein Stück weit annimmt, um es loslassen zu können. Weil es gibt kein Wundershampoo, auch wenn wir tolle Werbungen sehen. Leider. Sondern es ist eine Mischung aus ganz, ganz vielen Sachen, ähnlich wie man abnehmen möchte. Ja, da braucht man auch ganz viel, damit man nachher ein gesundes Abnehmen hat.
Ja. Was ja auch ziemlich häufig vorkommt, sind die Schwangerschaftsstreifen, ne? Also diese Tiger Stripes, die sogenannten. Und so in der Schwangerschaft denkt man vielleicht noch so, naja, okay, gut, das gehört jetzt dazu. Aber gehen die dann irgendwann weg oder kann man da irgendwas machen?
Ja, das, was die Schwangerschaftsstreifen sind, ich nehme da gern den Pizzateig. Jeder hat schon mal Pizzateig ausgerollt. Man kennt das, man zieht und zieht und manchmal entstehen Risse. Es ist nichts anderes, als dass im Unterhautfettgewebe Risse entstehen. Die Kollagenfasern, die versuchen sich neu zu positionieren durch die Dehnung, aber manchmal schaffen sie es nicht und es entsteht ein tiefer Riss, deswegen schimmert es hindurch. Und je nachdem, ob wir eine stärkere Durchblutung haben, ist es manchmal rötlicher. Also das nennt sich dann Striae distense rubrae, Striae Streifen distense, weil sie nicht mehr ineinander haften, und rubrae rot. Und das, was man machen kann, ist am besten vorbeugend im Rahmen der Schwangerschaft, dass man ausgeprägt massiert, dass man eine Art Zupfmassage macht. Man zieht die Haut nach oben und versucht, dass die Kollagenfasern dadurch sich in der Tiefe neu ordnen, also zupft aktiv in diesem Bereich. Und dann nach der Schwangerschaft kann man damit weitermachen. Der Erfolg, jetzt kommt es ja immer drauf an, wie ist der Erfolg, ist durchwachsen. Es liegt einmal an der genetischen Veranlagung der betroffenen Person, an ihrem Lifestyle, also wie ernährt sie sich, macht sie Sport, nimmt sie ab oder zu. Und das nächste ist zum Teil, man kann es mit Cremes etwas verbessern, man kann Laserbehandlungen machen, es gibt einige rezeptpflichtige Wirkstoffe, aber da ist der Behandlungserfolg so lala, kommt wirklich drauf an. Ähnlich wie wenn ich sage, ich möchte mit 50 wieder so aussehen wie mit 20, ja, da sagen ja Ärzte auch im ästhetischen Bereich, wir schaffen es, dass sie wie eine frische 40- bis Mitte 40-Jährige aussehen. Alles andere ist unnatürlich und auch dann irgendwo schädlich, wenn man es übertreibt.
Also, und was du gesagt hattest, dass man da jetzt operativ was macht, das ist dann ja auch wirklich nur, also wertet man ja bestimmt erstmal lange ab, bis man zu solchen Maßnahmen greift, ne?
Ja. Also man kennt ja zum Beispiel Operationen, wir reden ja jetzt von 2 Sachen. Das eine sind die Striae distense, die Schwangerschaftsstreifen, die Dehnungsstreifen. Das andere ist, wenn man kennt das auch bei stark übergewichtigen Menschen, die viel abnehmen, Hautlappen. Und jetzt unterscheidet man, ist es nur, dass man kleine Risse in der Haut hat oder hat man dann ganze Hautlappen? Weil vielleicht nach der Schwangerschaft, wenn man auch noch übergewichtig gewesen ist, nehmen viele Frauen viel ab und dann hat man überschüssige Haut. In dem Zuge kann man dann eine Bauchdeckenstraffung durchführen. In dem Fall entnimmt man dann tatsächlich die überschüssige Haut und wenn da auch Schwangerschaftsstreifen mit sind, kann man die ja auch mit wegoperieren.
Ah, okay.
Also ja. Aber das ist ganz, ganz weit hinten. Das würde ich niemandem empfehlen, wenn man nicht on top sagt, man hat viel, viel, viel abgenommen, sondern man kann mit Laserbehandlung oder mit Peelings oder mit dieser Zupfbehandlung starten.
Ja, okay, verstehe. Und aber kommen wir nochmal zu dem schlaffen Bauch. Wie lange dauert es dann eigentlich, bis der sich zurückbildet und wie passiert das überhaupt?
Genau, man unterteilt ja beim schlaffen Bauch 2 Sachen. Das erste ist die Muskulatur, das andere ist die Haut. Und jetzt kommt es zu folgendem. Durch die Schwangerschaft haben wir ja hormonell bedingt eine unfassbare Lockerung vom Gewebe. Wir haben danach auch die Muskulatur, die sehr schwach ist. Und man kennt es, wenn man viel, viel Sport macht, dann dehnt sich der Muskel aus, der wird richtig gespannt und dick. Und das macht auch die Hautoberfläche straff. Und wir müssen arbeiten einmal, dass die Muskulatur sich stärkt, damit sie einen guten Halt bietet für die Haut, die da drüber liegt. Dann aber auch die Haut, weil in der Haut haben wir die Kollagenfasern und die Kollagenfasern können wir stimulieren von innen durch eine gute Ernährung, aber auch von außen durch regelmäßige Massagen. Und jetzt fragen viele Frauen sich, ach, kann ich eine Creme nehmen? Reicht das, wenn ich ein bisschen oberflächlich massiere? Nein, das wird nicht reichen, genauso wie keine Creme der Welt unsere Falten wegzaubert. Es ist immer von innen und von außen und die Muskulatur muss auch mit einbezogen werden. Sprich, es dauert. Man sagt mindestens 3 Monate auch, ja, weil ich muss ja wieder langsam anfangen mit der Muskulatur, mit dem Sport, mit der Massage. Es kann aber auch je nach Zustand tatsächlich 1 Jahr dauern. Man kennt das bei den Models, die Laufstegmodels, die frisch entbunden haben und man hat gestaunt, wenn sie plötzlich nach 1, 2, 3 Monaten wieder da waren. Was für eine starke Bemühung vorher da war. Das haben die meisten nicht gesehen, wie viel Sport sie gemacht haben, wie viel sie darauf geachtet haben. Und es bleibt ein Stück weit bei einigen Frauen immer ein bisschen noch vorhanden, was auch nicht schlimm ist. Ja, also die Werbung suggeriert uns zu viel, aber die Wahrheit ist manchmal anders.
Ja, da gab es doch mal auch so ein Victoria's Secret Model, die auch irgendwie, weiß ich, nach 2 Monaten nach der Geburt schon wieder auf dem Laufsteg war und aussah wie vorher. Aber ja, darf man natürlich wirklich nicht vergessen, was die alles in der Schwangerschaft und danach auch dafür tun. Und das ist wirklich nicht normal. Da ist es wichtig, ein bisschen Geduld auch mitzubringen.
Ja.
Und tatsächlich denke ich auch, dass da einige auch ein bisschen operativ nachhelfen, oder?
Bestimmt. Und man kann heutzutage die OP-Nähte so geschickt in der Bikini-Zone platzieren. Es spezialisieren sich einige Ärzte wirklich darauf, dass man nur eine Korrektur der Naht macht. Also sprich, der eine operiert das eine, der andere kommt dann und macht den Verschluss und danach sieht man kaum noch etwas. Ich finde es auch sehr, sehr schade, dass früher so etwas suggeriert wurde, weil dann denkt man als betroffene Mensch, bin ich die Einzige? Warum schaffen das andere Frauen und ich nicht? Und es gibt mittlerweile ganz tolle Models, die gehen aktiv und zeigen, hey, das ist die ungeschönte Wahrheit und sie ist trotzdem schön. Und ich finde es sogar noch schöner, weil man sieht, das ist einfach normal.
Ja, genau. Und ich glaube auch, je mehr Kinder man schon geboren hat, ja, desto länger dauert das dann eben auch, ne? Bis das Gewebe sich auch zurückbildet. Absolut. Da muss man ein bisschen Selbstliebe auch aufbringen.
Ja, das ist so.
Ja. Ja, und sag mal, diese dunkle Linie auf dem Bauch, diese Linie Nigra, die man in der Schwangerschaft bekommt, und man bekommt ja öfter auch mehr Pigmentflecken und das Schöne fand ich immer mehr Sommersprossen. wie ist das? Geht das so von selber weg?
Also genau, du sprichst gerade die Pigmentflecken an. Wir haben überall auf unserer gesamten Haut pigmentbildende Zellen, die nennen sich Melanozyten. Und sie bilden das Pigment Melanin. Und je nachdem, welchen Hauttypen wir haben, ist die Aktivität dieser Zellen erhöht. Sprich, ein heller Hauttyp, Typ 1 oder 2 mit blonden Haaren und heller Haut, bildet ganz wenig von diesem Melanin. Und Hauttyp 5 oder 6, wenn wir jetzt nach Afrika schauen, ganz, ganz viel. Jetzt kommen bestimmte Triggerfaktoren. Die Sonne. Die Sonne triggert unsere Zellen, damit sie Melanin bilden. Deswegen werden wir braun im Sommer. Aber auch Hormone können das triggern in der Schwangerschaft oder auch durch die Pille, bestimmte Medikamente. Und jetzt ist immer die Kombination aus Sonne und den anderen Stimuli die Kombination, weswegen wir überhaupt Pigmente bekommen. In der Regel, außer in der Schwangerschaft. In der Schwangerschaft werden bestimmte Areale und die Linie Nigra, also im Bauchbereich, ganz klassisch, aber auch um die Brustwarzen herum, der Intimbereich, die Schamlippen, die verfärben sich etwas bräunlicher. Und das kann anhalten nach der Schwangerschaft, aber in der Regel wird es weniger. Und auch da der Appell, wie man sich etwas vorbereiten kann, gute Hautpflege, Schutz vor Sonne, wenn es um das Gesicht geht, Melasma ist auch ein großes Stichwort. Und wenn es auftritt, einige Frauen neigen einfach dazu, ja, dass es ausgeprägter wird, dass man dann den Hautarzt aufsucht. Wir haben auch viele Patientinnen bei uns, die das haben. Es gibt nämlich nach der Schwangerschaft in der Stillzeit Präparate, die man auftragen kann, inklusive Sonnenschutz, damit es eben so nicht mehr wird zumindest und wenn man Glück hat, sogar ein bisschen weniger. Aber die Wahrscheinlichkeit, über die du gerade gesprochen hast, bei einem Melasma, dass es wieder komplett verschwindet, liegt, ja, ich würde sagen, bei 30-40%. Also nicht so hoch.
Mhm. Ja, manchmal werden ja auch wirklich diese Leberflecken dunkler und größer, ne? Muss man sich dann Sorgen machen? Soll man das auf jeden Fall nochmal abklären lassen?
Ja, also dass Muttermale sich verfärben, ist auch häufig in der Schwangerschaft. Und da gerade in der Schwangerschaft bitten wir alle Patientinnen, wenn sie was bemerken, dass sie sich vorstellen. Sprich, wir schauen uns dann die Muttermale an, sind sie deutlich dunkler, sind sie gewachsen, jucken sie, schuppen sie, bluten sie, alles Hinweise, wo man sagt, Mensch, lieber einmal zu viel gucken als einmal zu wenig. Man kann in der Schwangerschaft operieren, also das ist möglich. Ich hatte auch in der Uniklinik einmal einen Fall, wo bei einer Frau ein Muttermal entartet ist, das dann, wurde dann operiert und entfernt. Es war tatsächlich schwarzer Hautkrebs ganz, ganz früh, Gott sei Dank.
Oh je. Aber das ist ja gut, dass man es in der Schwangerschaft machen konnte. Ne? Ja. Man soll da ja wirklich nicht warten.
Richtig. Also da nicht warten nach dem Motto, das mache ich alles nach der Entbindung, sondern ruhig schon vorher einmal hingehen. Zumindest, dass man es dokumentiert, weil es kann sich auch nach der Schwangerschaft wieder verändern. Dann sieht man den Verlauf. Und schwarzer Hautkrebs hat fast immer einen Verlauf. Also der lebt ja davon, dass er entartet. Und da hat man eine schöne Bilddokumentation dann.
Okay, kommen wir mal von solchen düsteren Themen auf etwas wie Fingernägel. Das kommt ja auch manchmal noch dazu, ne? Dass man dann leider doch nach der Schwangerschaft so ein bisschen brüchige Fingernägel hat.
Ja, brüchige Fingernägel. Ja, eigentlich an allen Bereichen. Man sieht das an der Haut, man sieht das bei den Haaren, man sieht das an den Nägeln. Das, was passiert ist, wir haben durch die Schwangerschaft einen unfassbaren körperlichen Stress, auch die Entbindung selbst, wenn man darüber nachdenkt. Und dieser Stress zeigt sich an allen Stellen. Zum einen, die schnell wachsen, also sprich bei den Haaren, bei den Hautzellen, aber auch bei den Nägeln, weil die Substanz abnimmt. Was man jetzt aktiv machen kann, ist eine sehr gute Nagelpflege. Und die Nagelpflege bedeutet, das Nagelhäutchen dran lassen, nicht wegschneiden. Ich kenne selten Frauen, die das dran lassen.
Also wegschneiden, das tut ja auch schrecklich weh, oder? Also das habe ich noch nie gemacht.
Also ich schneide meine Nagelhaut auch nicht weg, ich schiebe sie auch nicht weg. Also selbst das, man sollte sie komplett so lassen, wie sie ist. Er sieht dann optisch länger aus. So, das ist, warum viele Frauen das machen.
Okay.
Und täglich eine Nagelpflege auftragen, denn der Nagel ist noch viel durchlässiger als die Haut. Das wissen viele auch nicht. Das bedeutet, es gibt extra Nagellacke von der Apotheke, aber auch Nagelöle. Und wenn man die einmal täglich drauf tut, stärken sie die Substanz. Dann, dass man sie am besten recht gerade feilt. Das ist super. Man kann sie auch schneiden. Es gibt Frauen, die schneiden das gerne. Kurz ist besser, weil dann stößt man nicht überall an.
Und dann ist das halt eh praktisch, weil man die ganze Zeit wickelt und so viel mit dem Kind zu tun hat. Wenn man da ständig noch auf die Nägel achten muss, ist auch nicht so praktisch. Ne?
Nein, genau. Und dann wieder Stichwort Ernährung. Also sehr, ich weiß, dass sich das Verhalten, Essverhalten stark ändert in der Schwangerschaft und man kämpft dann ja auch damit. Man weiß, ich will auf der einen Seite nicht zunehmen, dann kriegt man die Heißhungerattacken und. Und wichtig ist, was man isst. Also auch danach aktiv darauf achten, sehr ausgewogen, Hülsenfrüchte, Gemüse. Also natürlich weiß man das immer. Aber auf der anderen Seite vergisst man das in diesen schwachen Momenten und das äußert sich recht schnell dann an Haut, Haaren, Nägeln.
Ja, oder in der Schwangerschaft achtet man noch extrem drauf, weil man so direkt den Zusammenhang natürlich kennt. Und nach der Schwangerschaft hat man nicht so viel Zeit, sich da um seine tolle Ernährung zu kümmern. Und dann kommt die nämlich zu kurz und dann merkt man das ja auch wirklich ziemlich schnell an den Mangelerscheinungen. Ne?
Ja, das stimmt.
Etwas, was auch noch auftreten kann durch diese ganze Hormonumstellung, ist ja auch eine Akne in der Stillzeit. Ne? Was kann man da machen und kann man da überhaupt so spezielle Akne-Produkte benutzen?
Ja, wir kommen ja in einer sensiblen Phase und zwar in der Stillzeit. In der Stillzeit wollen wir eigentlich auch, dass es möglichst für den Körper, für den eigenen, aber auch für das Kind nicht schädlich ist. Deswegen ist die Auswahl an Produkten nicht so groß. Punkt Nummer eins. Aber es gibt einige. Es gibt auch rezeptpflichtige Produkte. Das heißt, ist bei uns auch ein großer Punkt. Viele Frauen schreiben, sie wollen schwanger werden oder sie stillen. Dann wissen unsere Ärzte auch direkt, okay, da fällt eine große Palette raus. Aber so etwas wie Acelainsäure gibt es in unterschiedlichen Konzentrationen, führt dazu, dass die Talgdrüse nicht mehr so aktiv ist. Und warum kriegt man nach der Schwangerschaft überhaupt eine Akne? Weil Östrogen wirkt an unseren Talgdrüsen und hemmt sie ein bisschen. Mhm. Und nach der Schwangerschaft bilden wir wieder etwas mehr Testosteron. Also Frauen bilden ja beides. Und das aktiviert und stimuliert unsere Talgdrüsen, dann produzieren sie wieder mehr. Mhm. Und jetzt kommt der Punkt, ich kann mit einer guten Hautpflege nicht komedogene Produkte, sprich nicht verstopfende Produkte, also es gibt es extra gelabelt in der Apotheke, eine Serie verwenden. Die ist darauf abgestimmt, dass meine Reinigung morgens zwar entfettet, nicht zu stark, aber auch schon so etwas wie Salicylsäure ein bisschen drin hat, Acelainsäure ein bisschen drin. Und dann ist die Ernährung wieder sehr, sehr wichtig bei der Akne, weil auch da gibt es einen nachgewiesenen Zusammenhang. Also am besten komplexe Kohlenhydrate, nicht einfache Kohlenhydrate, eher ungesättigte statt gesättigte Fettsäuren, also alles, was sowieso gesund ist. Das wollen wir. Und was eher ungesund ist, die Sahnetorte, die wird eher Hautunreinheiten verursachen, weil sie stimuliert Insulin, sie stimuliert bestimmte Wachstumsfaktoren und das wiederum führt zu vermehrter Talgproduktion.
Das heißt auch Zucker reduzieren?
Ja, das heißt auch Zucker reduzieren. Mhm. Dass man die Handtücher regelmäßig wechselt, Bettwäsche wechselt wegen bakterieller Besiedlung. Und damit kriegt man es schon
etwas. Das ist auch interessant, ne? Also den Kissenbezug soll man wirklich häufig wechseln, ne?
Ja, das Handy desinfizieren. Mhm. Auch da denken viele nicht täglich, auch ich jetzt gerade, wo ich dir das zeige, erinnere mich daran, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht.
Ja, das ist eine gute Idee. Würde ich gleich mal machen.
Also solche Kleinigkeiten. Und damit wird es schon etwas besser. Aber eine richtige Akne kann man nachher nur mit rezeptpflichtigen Inhaltsstoffen tatsächlich gut behandeln, bis man danach wieder umstellt, der Hormonhaushalt sich reguliert hat und dann verschwindet es meistens auch wieder.
Ja, gerade wenn man dann doch mal die erste Zeit aus dem Haus geht und sein Baby präsentieren möchte und dann sieht man aus wie so ein pubertärer Streuselkuchen, das will man auch nicht so gerne, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Genau. Hast du denn sonst noch Tipps, wie man Haut, Haaren und Nägeln nach der Schwangerschaft was Gutes tun kann?
Ja, also Tipp Nummer eins ist, viele beschäftigen sich bei der ausgewogenen Ernährung auf das Thema, wie kann ich nicht zunehmen und insgesamt alles abdecken. Es gibt aber on top auch noch spezielle Produkte, die sich darauf konzentrieren, wirklich für Haut, Haare, Nägel das zu substituieren. Ich plädiere aber, dass man einfach schaut, welche Inhaltsstoffe braucht der Körper und dann nehme ich statt einer Tablette direkt zum Beispiel das Gemüse dazu oder ergänze meinen Nahrungsplan, dass ich mich damit beschäftige.
Und aber da muss man sich ja wirklich richtig gut auskennen. Also recherchiert man das oder geht man zur Ernährungsberatung?
Man kann das recherchieren. Also man braucht keine Ernährungsberatung. Man kann tatsächlich gucken, in welchen Nahrungsmitteln ist Biotin drin. Beispiel Nummer eins. Ich brauche auch Vitamin C für das Kollagen. Wo habe ich eine hohe Konzentration? Und dann entdeckt man Kleinigkeiten und Mythen, wie dass die heiße Zitrone viel Vitamin C hat. Das ist ein Mythos. Hat sie gar nicht, weil durch die Hitze auch das Vitamin C zerstört wird beziehungsweise nicht mehr so wirken kann.
Das ist so schade. Erstmal habe ich das sowieso in meiner ganzen Kindheit getrunken. Außerdem schmeckt das echt lecker. Ja, was kann man denn stattdessen?
Genau, einfach ein Glas Mineralwasser mit Zitrone frisch ausgepresst. Oder Brokkoli. Auch etwas ganz Tolles. Und wenn man sich damit beschäftigt, statt einer Tablette zu nehmen, warum bin ich, ich sage zwar, es gibt Tabletten und das ist auch gut, dass es sie gibt, aber noch schöner ist, wenn ich weiß, was da drin ist. Weil dann kann ich das meinen Kindern auch weitergeben. Und achte auch darauf. Deswegen glaube ich, lieber einmal 2-3 Stunden intensive Recherche und nachher hat man für immer ein Know-how, das man weitergibt, anstatt dass man sagt, ach, ich gehe direkt jetzt in den Drogeriemarkt und kaufe mir für Haut, Haare, Nägel die die Verpackung, egal welche, und habe es abgedeckt. Ja, kann man auch mitarbeiten, aber ist nicht so elegant wie das andere.
Und allerdings bei der Ernährung, ist es denn so, dass ich das automatisch dann auch wirklich immer in Brokkoli und so weiter finde? Oder hat das jetzt auch damit zu tun, ob ich biologische Produkte kaufe oder ob die regional sind oder nicht? Inwiefern spielt das eine Rolle?
Die Zubereitung spielt eher eine Rolle. Mhm. Das bedeutet, die Art und Weise, wie ich das brate, koche, zu welcher Hitze, dann weiß ich, es ist nicht mehr ganz so viel drin. Ähnlich wie man auch weiß, Vitamine befinden sich auch in der Schale, also auch, ich sag auch, oder wo man herausgefunden hat, nachträglich, es ist die Zubereitungsart. Man kann wirklich messen, wie viel Vitamingehalt ist noch drin, und das verändert sich. Also du hast gerade gesagt, von wo ich das kaufe. Ich denke, das spielt hinsichtlich Pestiziden eine Rolle. Aber auch, wie ich nachher zu Hause weitermache, das spielt auch eine Rolle.
Ja, ob ich die Schale zum Beispiel entfernen muss.
Genau, richtig. Und die zweite Sache ist die Haut-Haar-Nagelpflege. Also, dass man wirklich gezielt sagt, ich werde jetzt ein Shampoo kaufen, das möglichst frei von vielleicht Duftstoffen und Konservierungsstoffen oder vielleicht auch die Labels hat für Naturkosmetik, die offiziellen, weil dann weiß ich, das, was meinem Körper zugeführt ist, sehr natürlich. Und ich pflege intensiv mit Stichwort Achtsamkeit, ganz wichtig, weil das reduziert den Stress, und das merken wir auch sehr schnell dann in der Haut, beziehungsweise auch bei den Haaren und Nägeln.
Also das meinst du jetzt nicht zu viel von allem, oder?
Ja, sowohl nicht zu viel als auch bewusst. Also so wie wenn ich sage, ich habe Hunger und esse bewusst, oder ich habe Hunger und esse viel. Beides wird mich zwar glücklich machen, aber bei der bewussten Variante genieße ich das ganz anders und fühle meinen Körper. Und das ist der wichtige Punkt.
Und bei den Kosmetikserien, da gibt es ja inzwischen sogar auch einige, die für Schwangere und für Mamas speziell sind, ne? Die dann eben auch darauf achten, weniger Duftstoffe zu nutzen, weniger Konservierungsstoffe, glaube ich auch.
Ja, und dass sie vielleicht auch silikonfrei sind, das ist auch etwas, worauf viele achten. Ich kann empfehlen, es gibt offizielle Siegel, kann man auch auf der Webseite Verbraucherschutz nachgucken. Und wenn man dort sich einliest, sieht man, wenn ich dieses Siegel habe, werden folgende Kriterien erfüllt. Und dann achtet man wirklich nur noch in der Drogerie auf die Siegel und weiß, die haben das schon für mich abgedeckt, diese Recherche.
Ja, wir werden den Link in die Shownotes setzen.
Ja.
Super. Okay, ja, ganz vielen Dank für all deine Infos und Tipps. Total spannend. Da könnte ich noch ewig weiterreden, aber wir sind schon wieder am Ende. Und deswegen möchte ich dich noch bitten, einmal zu sagen, wo man dich euch überhaupt findet.
Ja, sehr gern. Also wir sind ja eine Online-Hautarztpraxis. Das bedeutet entweder im Play Store oder Apple Store auf der Webseite dermanostik.com, falls man etwas hat. Wir haben auch Schwangere, wir haben auch Werdende, beziehungsweise Mütter in Spe, die zu uns kommen mit genauso speziellen Fragen. Und da sind wir 24/7 erreichbar.
Wow, super. Gut, ganz, ganz lieben Dank und ja, bis bald.
Dankeschön.
Mach's gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Um keine Folge zu verpassen, abonniere doch gerne unseren Podcast. Und wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, andere Themenvorschläge, schreibe uns einfach eine E-Mail unter info@kilea.de. Und kennst du auch schon die Kilea-App? Da findest du viele spannende Tipps rund um die Schwangerschaft, die Geburt und die erste Zeit mit deinem Baby.